Am 15. April 2018 ist ein großes Ereignis in dieser Landeshauptstadt, denn da wird ein neuer oder alter Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Gibt es eine Stichwahl? Wie viele Kandidaten treten eigentlich an? Wird es ein spannender Wahlkampf? Worum geht's da eigentlich? Und was hat man so zu tun als Oberbürgermeister? Ist man Fach- und Dienstaufsichts-Oberguru von vielen tausend Menschen? Kann man überhaupt gestalten ohne eine Partei im Rücken? Oder wie ist das eigentlich so in dieser Stadt, in dieser schönen Stadt Erfurt? Einer, der antritt und Oberbürgermeister werden will, ist Marco Enke. Er tritt für sich selbst und wahrscheinlich auch für die FDP an. Und ich freue mich, dass er diesen Reigen eröffnet in den Porträts der Oberbürgermeisterkandidaten. Schönen guten Tag, Herr Enke.
Schönen guten Morgen, Herr Rose. Ich grüße Sie.
Wenn ich Sie frage, wie es Ihnen geht, dann muss ich gestehen, das weiß ich eigentlich schon, weil Ihnen geht es schlecht. Sie sind erkältet, Sie hatten eine Kehlkopfentzündung und es war nach langer Zeit unklar, ob Sie überhaupt kommen. Jetzt haben Sie sich hierher gequält, weil Sie es wirklich wollen, oder?
So ist das. Natürlich, der Wille ist da und deswegen bin ich dann auch hier, auch wenn ich vielleicht ein kleines bisschen belegt klinge von der Stimme her, aber da müssen wir durch. Ja. Das ist die Erkältungszeit, die uns im Moment an allen Ecken und Enden plagt und begegnet.
Sie haben vor 28 Jahren, als die Mauer gefallen ist, waren Sie auch krank, haben Sie mir gerade erzählt. Da waren Sie wie alt, wenn Sie 77 geboren sind? Das muss ich rechnen, sagen Sie es mir.
12.
12. Also Sie haben genau. Das schon bewusst erlebt, wie die Mauer gefallen ist und sind dann gleich trotz Krankheit oder nicht in den Westen gefahren? Sofort, oder?
Nein, also natürlich war das spannend. Ich war damals noch in der Schule, Schüler und war so ein bisschen neidisch auf meine Klassenkameraden, die ja an der oftmals dann schon gefahren sind in den Westen und dann ganz stolz erzählt haben, wie toll das war, ob es dann die Schokolade war, die sie geschenkt bekommen haben, ob es die tollen Läden waren, die sie dann erlebt haben. Nein, meine Familie hat sich viel Zeit gelassen. Wir sind dann wirklich erst kurz vor Weihnachten gefahren. Meine Mutter hatte tatsächlich Angst, jedenfalls kurz danach. Nach dem Fall der Mauer, dass wir vielleicht nicht mehr zurückkämen.
Das ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Das war ja ein Bedenken, der durchaus berechtigt war. Das heißt, nicht zurückkommen zu dürfen, dass die Grenzen dann zu waren in die andere Richtung. Das heißt, Sie waren derzeit da in dieser Zeit in Sachsen, Martinsried, oder wo waren Sie da genau?
Genau, zu der Zeit war ich in Martinsried. Dort bin ich quasi groß geworden.
Sie sind in Sebnitz geboren?
In Sebnitz geboren, in tiefsten Sachsen. Vielen ist vielleicht noch der Begriff Kunstblume Sebnitz ein Begriff. Und bin dann aber während meiner Kindheit umgezogen und dann in die Nähe von Sangerhausen, also gar nicht so weit weg von Erfurt.
Gelegenheit gehabt, wo ist denn das sachsen-anhaltinische Dialekt hin, verdammt? Das ist doch so schön.
Wenn man eine Mutter hat, die Lehrerin ist und eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und wenn man dann nach seiner Zeit in Sachsen-Anhalt noch 12 Jahre Niedersachsen draufpackt und davon den größten Teil in Hannover, dann verfärbt sich an der Stelle oder da entfärbt sich so ziemlich jeder Dialekt, glaube ich.
Ah, Hannover, die sprechen ja relatives Hochdeutsch, wenn es das Hochdeutsche überhaupt gibt, aber relativ akzentfrei und schwer zuzuordnen. Also da haben sie gutes Hochdeutsch gelernt, gutes Westdeutsch meine ich. Also Hochdeutsch.
Ja, also tatsächlich, wenn Sie den Hannoveraner, den Urhannoveraner hören, dann hat der tatsächlich einen starken Dialekt.
Echt?
Also gibt da Kallenberger Dialekt etc. Also gibt schon so ein paar Klangfarben, die Sie auch in Hannover erleben. Aber tatsächlich ist der Hannoveraner für sein, ja, aus unserer Sicht Hochdeutsch, also sagen wir möglichst klangfrei oder dialektfrei, sehr bekannt. Und da hat sich, glaube ich, bei mir dann viel, viel abgeschliffen dann noch.
Da waren Sie ja noch nicht bei dieser Partei, die auf dieser wollen wir über die FDP nochmal nicht reden, Sie lachen, da waren Sie noch ein ganz normaler Mensch, also wahrscheinlich schon politisch, aber nicht in der Partei. Was haben Sie da beruflich gemacht in Hannover?
Also ich habe gelernt, ja, Sozialversicherungsfachangestellten, Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung, genau. Langes Wort bei einer Krankenkasse und bin dann mit diesem Beruf quasi nach der Ausbildung nach Hannover, habe dann in diesem Beruf gearbeitet, habe dann dort auch studiert im Krankenkassenbetriebswirt und habe dann damit dann auch schon meine ersten Führungserfahrungen gesammelt. Bin dann nach Hildesheim gekommen, habe dann zum Schluss in der Nähe von, eigentlich zwischen Hannover und Minden gearbeitet, also an der Grenze zu Ostwestfalen, aber noch in Niedersachsen, habe dort beruflich mehrmals in Erfurt zu tun gehabt.
Das ist der Link zu Erfurt. Das haben wir vergessen zu sagen, dass Sie im Moment auch regionaler Geschäftsführer einer Krankenkasse sind. So, also der IKK Classic, eine von vielen gesetzlichen Krankenkassen. Das ist nur mal ein kleiner Schwenk. Im Moment ist ja die Idee einer Bürgerversicherung, dass alle gleich versichert sind und nicht Beamte, die ja von uns bezahlt werden, vom Steuerzahler, auch noch sich privat versichern dürfen und wir dann jetzt bei Klassenmedizin haben. Wäre das nicht gerecht aus Sicht auch der Krankenkassen, das solidarischer und gleicher zu machen?
Ja, also meine...
Beißt sich da jetzt die FDP-Position mit ihrer...
Die beißt sich da tatsächlich gar nicht so sehr. Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass die Bürgerversicherung sicherlich das Ganze auf eine breitere Basis stellen würde. Die Probleme, die wir aber im Gesundheitswesen heute haben, die wird sie, glaube ich, so jedenfalls nicht lösen, wie es angedacht ist. Das heißt, auch wenn eine Bürgerversicherung käme, glaube ich, hat niemand schneller einen Facharzttermin oder eine speziellere Behandlung oder eine bessere Behandlung. Also das glaube ich tatsächlich nicht.
Aber ist es denn wirklich wünschenswert, dass wir diese zwei Klassenmedizin haben, dass Privatversicherte viel höhere Sätze bekommen und die Ärzte sagen, okay, dann nehme ich lieber Privatpatienten. Das sorgt auch für Unmut in der Bevölkerung. Das ist so eigenartig, wenn die Beamten, die Staatsdiener was Besseres sind, vermeintlich.
Das ist richtig. Da will jetzt ja auch die GroKo ran an dieses Thema und die Finanzierung ja so oder die Ärzte so bezahlen, dass sie quasi nicht mehr den 2,5-fachen Satz für einen Privatpatienten abrechnen können. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, ich glaube mal, die privaten Versicherer freuen sich, wenn sie dann tatsächlich auch etwas niedrigere Leistungen an der Stelle auszahlen müssen. Ja, von daher aus Gerechtigkeitssicht, das macht ja tatsächlich auch Sinn, gleiches Geld für gleiche Leistung. Aber es wird, wie gesagt, die Probleme, vor denen wir stehen, und das ist ja tatsächlich eher dann auch die Entwicklung der Ausgaben, ob es dann auch der Krankenhausbereich ist, Arzneimittelbereich ist, als auch eben halt die demografische Entwicklung, die ja uns vor massive Probleme stellt.
Die demografische Entwicklung, sagen Sie jetzt so dahin, das ist doch eigentlich eine Katastrophe als eine Entwicklung, also ist das schwierig, oder?
Ja, aber es ist Entwicklung, es ist nichts, was man wirklich steuern kann. Klar, man kann steuern, aber dafür müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir quasi so viel Nachwuchs bekommen.
Haben Sie das Wort Steuern gesagt? Da denke ich sofort senken, senken, senken. Aber womit soll man da steuern, ohne Steuern? Aber das, wir werden ja nochmal politisch, wir wollen ja bei Ihnen bleiben. Es war ein kleiner Exkurs, um zu verstehen, wie Sie politisiert worden sind. Sie sind dann durch Ihre Arbeit in Erfurt häufiger gewesen und dachten, oh, schöne Stadt oder...
So ist das. Also ich hatte hier mehrfach zu tun bei einer Dependance, die wir hatten und habe dann da Erfurt kennengelernt. Ich bin vielleicht auch am Rande, ich liebe historische Romane, ich lese gern, lese viel und tauche gern in die Geschichte ein. Und wenn man als an der Stelle etwas affin, historisch affin, dann mal abends, und so war das tatsächlich gewesen, dann mal im Lutherkeller in der Futterstraße essen geht, was ich, wer es noch nicht getan hat, tatsächlich mal sehr empfehle, um mal wirklich...
In der Futterstraße? Auch, wo ist der Lutherkeller?
Neben dem Kaisersaal eigentlich.
Ah, links oder rechts daneben?
Rechts daneben, glaube ich. Teilt sich ein Eingang mit der Clara, wenn ich mich nicht täusche. Geht aber bergunter, sind auch andere Preise. Und sie tauchen wirklich ins Mittelalter ab. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn man dann da mal so mittelalterlich gegessen hat, um dann noch im Anschluss vielleicht nochmal so einen kleinen Spaziergang durch diese schöne Altstadt zu tätigen, dann muss schon, glaube ich, viel passieren, damit man sich nicht in diese Stadt verliebt. Und so war es bei mir. Ich habe also mehrfach dann Erfurt kennengelernt, habe für mich festgestellt, es ist die schönste Stadt. Ich habe einige Städte schon kennengelernt in Deutschland.
Aber es kann doch nie nur eine Stadt, also und die Menschen, weil da hat auch eine Menschenrolle gespielt, ein Mann und eine Frau, die gesagt hat, dem will ich bleiben oder...
Eigentlich gar nicht so sehr. Also definitiv sind es die Menschen auch in Erfurt, die mich tatsächlich auch bis heute sagen lassen. Und 10 Jahre, und wer mich 10 Jahre lang kennt, der weiß, dass ich dieses Mantra vor mir hertrage. Erfurt ist die schönste Stadt Deutschlands. Und da spielen natürlich die Menschen auch eine riesengroße Rolle. Auch hier, muss ich gestehen, habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht. Der Erfurter ist offen, er ist...
Kann ganz schön krummelig sein.
Er kann ganz schön krummelig sein. Also, ja, aber wenn man das Herz gewonnen hat einmal, dann hat man es auch, glaube ich. Hm. Und von daher finde ich den Erfurter als solches, die Puffbohne sozusagen, sehr, sehr angenehm.
Warum wohnen Sie denn in Mühlberg, wenn Sie Erfurt so schön finden? Also das ist, also sind Sie eher, also weil Touristen kommen ja auch gerne nach Erfurt und sagen, oh, super schön, und dann fahren sie wieder ab. Bei Ihnen ist es dann ähnlich.
Nee, tatsächlich, ja, wir wohnen in Mühlberg. Es hat uns damals 2008, hatten wir also das Dilemma, aus 300-400 Kilometer Luftlinie Entfernung eine Wohnung zu finden.
War damals schwierig, ist heute noch schwierig?
So ist es, genau. Und das hat uns damals eigentlich bewogen. Also wir hatten tatsächlich in Erfurt nichts Adäquates gefunden, haben dann einfach mal den Suchradius erweitert und hatten dann eben halt ein kleines Reihenhaus, was wir dann in Mühlberg gefunden haben, was wir dann auch gemietet haben und ja.
Und wie heißt Ihre, Sie sind verheiratet? Oder?
Ich bin verheiratet, genau, meine Frau ist Birgit, genau, und wir haben einen Hund und eine Katze.
Kleinfamilie. Mühlberg ist ja auch interessant, drei Gleichen und so die älteste Gemeinde der DDR gewesen und eine sehr alte Gemeinde, eigentlich auch eine Gemeinde mit Geschichte, die ein bisschen unterschätzt ist, oder?
Ich würde sie gar nicht so sehr unterschätzt sehen. Wir hatten ja dieses Jahr 1313 Jahre Mühlberg sozusagen, und tatsächlich, wenn man mal den römisch besetzten Teil Germaniens außen vor lässt, dann ist diese Gegend hier ja auch, anstatt Mühlberg, auch Erfurt, sind ja die am ältesten besiedelten Gebiete in Deutschland, die ältesten Städte. Und von daher historisch finden Sie an jeder Ecke, ob es in Mühlberg ist, ob es in Erfurt ist. Das macht, also es ist sehr, sehr angenehm, weil hier wirklich überall Geschichte atmet. Die Mühlburg als das älteste erhaltene Bauwerk Thüringens.
Das älteste Thüringens?
Thüringens, so habe ich es gelesen.
Ja, ich bin nur verblüfft, ja. Jetzt können wir noch ewig über die Geschichte reden, was mich trotzdem interessiert. Wie sind Sie denn zur FDP gekommen? Also ich meine, das ist ja nun nicht gerade die Erfolgspartei, schlechthin aus den Parlamenten geflogen und wollen Sie helfen?
Ja, ja, da helfe ich Ihnen gerne. Also ich bin 2011 zur FDP gekommen.
Wollen Sie helfen? Also, Sie haben Sie Helfersyndrom, Sie sagen, ich gehe mal zu den Schwachen, um denen zu helfen. Das ist ja auch so.
Ach nee, also ich sehe das tatsächlich so, und dass ich eben halt durch meine Beschäftigung und durch meine Tätigkeit als Regionalgeschäftsführer für die IKK Klassik, und das ist, sag mal, die Krankenkasse des Handwerks, ist aus den Innungen entstanden.
Ach so.
Und darüber hat man natürlich viel Kontakt ins Handwerk hinein, in die kleinen und mittelständischen Unternehmen, und merkt natürlich auch da, wo der Schuh drückt.
Da haben Sie den Friseur kennengelernt.
Und da habe ich den Friseur kennengelernt. Das ist tatsächlich so.
Wirklich?
Ja, ohne Quatsch.
Da haben Sie Herr Kemmerich über die Kammern, also
über die Innungen quasi,
über die
Friseurinnungen habe ich damals Thomas Kemmerich kennengelernt. Und wir fanden uns sympathisch, und er war dann schlussendlich auch derjenige, der dann dafür gesorgt hat, dass ich mich mit dem Thema Liberalismus intensiver beschäftige. Ich habe dann ein Buch gelesen von Friedrich August Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, was Hayek 1943 im Exil geschrieben hat in Großbritannien, und wo er so ein bisschen, sagen wir mal, aufgezeigt hat, warum Sozialismus an der Stelle nicht funktionieren kann, und habe darin in diesem Buch für mich einen großen Teil die DDR wieder entdeckt, und habe dann für mich eben halt eigentlich aus diesem Willen heraus, dass ich sage, dass der Mensch grundsätzlich mal für sich selbst verantwortlich sein sollte, und der Staat den Rahmen bildet, für mich den Entschluss gefasst, mich bei den Freien Demokraten zu engagieren, die damals bei 3% standen. Sie waren zwar noch im Bundestag, aber wir standen bei 3%. Also es war wirklich eine Liebeshochzeit sozusagen, ja. Und nichts Gezwungenes. Und bin ja seit 2011 bei der FDP engagiert.
Der Liberalismus ist ja eine feine Sache, wenn das Neo manchmal nicht wäre. Sie sagen, der Mensch ist für sich selbst zuständig und der Staat soll, naja, ein bisschen, was soll der Staat eigentlich machen? Da geht es ja um die Grundsatzfrage von Staatsverständnis und von Gesellschaft. Die FDP ist ja bekannt als die Steuersenkungspartei. Allen Orten werden Steuersenkungen gefordert und vielleicht auch versprochen. Da kommt bei mir immer die Frage auf, womit soll der Staat denn steuern, womit soll er denn gestalten, womit soll er denn Gesellschaft gestalten, wenn er nicht ausreichend Steuern hat. Diese ewige Forderung nach Steuersenkung, ist das noch fortschrittlich, ist das noch liberal?
Mit liberal hat es erstmal vordergründig nicht wirklich viel zu tun, sondern einfach mal
FDP-Position.
FDP-Position dahingehend, dass ich, und ich komme gleich mal zu Erfurt sozusagen, dass Erfurt in der Gewerbesteuer zum Beispiel mit Gera zusammen den höchsten Hebesatz hat, nämlich 470%. Wir sind im Bund in etwa im Bundesdurchschnitt bei 370%. Sie können als Unternehmen am Erfurter Kreuz sich bei 300-330% Hebesatz wiederfinden. Und das sind schon sicherlich auch für Unternehmen sind das wichtige Indizien. Wo siedle ich mich an? Wo gehe ich hin? Der kleine Handwerker, ich bleibe mal beim Handwerker oder beim kleinen mittelständischen Unternehmen, das kann so einfach sich nicht verabschieden und sagen, zum Glück kann es sich das nicht verabschieden und hat ja auch Verantwortung und sagen, ich gehe jetzt einfach mal woanders hin. Aber wir müssen eben halt auch als öffentliche Hand begreifen, dass wir an der Stelle mit den Geldern unserer Bürger umgehen und dass man sich damit irgendwann auch mal begnügen muss sozusagen. Also die Frage ist immer, wie viele Aufgaben möchte ich übernehmen? Was kann ich dem Bürger selber zumuten oder dem Unternehmer? Und da gilt es, Maß zu finden. Deswegen müssen Steuern sein, deswegen müssen Sozialversicherungsbeiträge sein, deswegen müssen Krankenkassenbeiträge sein, das ist schon okay. Aber es muss nicht immer nur in die eine Richtung nach oben gehen, sondern eben halt also auch zu sagen, okay, ich habe ein Wirtschaftlichkeitsgebot und muss mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, auch auskommen. Und vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht nicht tatsächlich an der einen oder anderen Stelle das mal senke, auch wenn es zum Beispiel um die Grundsteuer in Erfurt geht, die einer der höchsten bundesweit ist.
Mhm. Trotzdem nochmal zum Staatsverständnis, weil Sie sagen, der Mensch ist für sich selbst verantwortlich, die Eigenverantwortung, was ja so an dieser eher neoliberale Gedanke ist. Welche Rolle spielt denn Gesellschaft? Was ist mit den Schwachen, mit denen, die nicht auf sich aufpassen können, um die müssen wir uns doch auch kümmern. Leben wir nicht als gesellschaftliche Wesen, die nur in der Gruppe existieren können, und hat Staat nicht die Aufgabe, auch gerade die Kräfte des Marktes einzuhegen? Also jetzt mal als Doppelfrage.
Also das eine sind, glaube ich, also derjenige, der nicht leisten kann, weil er krank ist, weil er tatsächlich an der Stelle gehandicapt ist oder ähnliches, dem muss geholfen werden. Völlig außer Frage. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber allen anderen sozusagen muss die Möglichkeit gegeben werden, leisten zu können und dafür dann auch was zu bekommen sozusagen. Also auch von dieser Leistung dann oder für diese Leistung etwas zu haben.
Mhm. Dann sind wir mal bei der großen politischen Blase und kommen wieder zurück zu Ihnen und zur Lokalpolitik. Also Sie sind in die FDP eingetreten, haben Kemmerich kennengelernt. Nun können Sie sagen, Sie haben einen guten Job, sind Regionalgeschäftsführer eines Krankenkassenablegers, verdienen wahrscheinlich auch ganz gut. Und jetzt wollen Sie Lokalpolitik machen und noch Oberbürgermeister werden. Was hat Sie da geritten, das zu tun, das anzugehen?
Ja, also tatsächlich ist es die Beschäftigung mit dieser Stadt, auch natürlich die Frage dann bei uns im Kreisverband in der FDP, wie wollen wir mit dem Thema umgehen, möchten wir einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten stellen, und da sagen wir schon nach reiflicher Überlegung, wir haben ein Angebot, was wir den Erfurtern machen möchten, und wir haben so ein paar Punkte in der Stadt für uns, wo wir sagen, da möchten wir gerne den Finger in die Wunde legen und da muss sich einiges bewegen. Erfurt geht es so gut wie lange nicht. Und Erfurt, wir haben gestern gab es wieder ein Ergebnis, dass Erfurt die attraktivste Innenstadt hat in den Städten, 200.000 bis 500.000 Einwohner. Also ich glaube, wir können stolz auf Erfurt sein, und aus unserer Sicht, aus meiner Sicht geht es jetzt darum, aus der schönsten Stadt Deutschlands auch noch die beste zu machen, und da haben wir noch ein paar Bretter, die wir noch bohren dürfen.
Finger an die Wunde legen, das werden wir jetzt mal tun, so wie Sie mir die Wunde aufzeigen. Der Andreas Bausermann ist so ein netter Kerl, warum sollte das nicht weitermachen?
Also netter Kerl, unterschreibe ich gerne. Wir kennen uns auch ein bisschen, von daher, ich mag ihn, ich finde ihn sympathisch. Mhm. Und trotzdem müssen wir natürlich schauen, welche Ergebnisse sind da in den letzten 12 Jahren zustande gekommen. Und wenn ich tatsächlich mal, ich mache das immer so gern, wo ich sage, dann zwei Leute unterhalten sich mal in 30 Jahren und sagen, Mensch, da gab es damals mal einen Bürgermeister Bausewein. Was hat der denn damals so gemacht? Ich glaube, da wird nicht ganz so viel übrig bleiben. Im Moment wäre es jetzt eher so die Begegnungszone. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit dem Parkraumkonzept passiert, ob das den Erfurtern dann noch in Erinnerung bleiben muss oder nicht.
Wird er jetzt wahrscheinlich, haben die Kindergärten saniert, Buga 2021, Schulsanierung angefangen, würde einiges wahrscheinlich aufzählen. Sie sagen ja auch, Erfurt ist eine attraktive Stadt, das Ranking. Wo sind denn jetzt die Wunden, wo Sie sagen, da hat Andreas Bausewein versagt, da hat er nicht genügend gearbeitet oder das ist er nicht angegangen? Wo sind denn die Wunden, die klaffen und eitern?
Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich zum einen, ich nenne das mal als Überschrift, das Thema Bildung und beste Bildung. Da sind wir bei den Kindergärten, die noch nicht ganz durchsaniert sind. Da sind wir bei knapp 450 Millionen Sanierungsstau in den Erfurter Schulen. Die Schulen sind in einem Zustand, wo dringend gehandelt werden muss. Jetzt ist es so, dass also ein Eigenbetrieb gegründet werden soll. Da fragt man sich tatsächlich, wird der zum 1.1.19 stehen? Das sehe ich im Moment sehr, sehr skeptisch.
Aber sehen Sie das als gute Idee mit dem Betrieb?
Nein. Also aus meiner Sicht ist es so, dass ich sage, Schulsanierung, der Erhalt, der Bau von Schulen ist eine Kernaufgabe einer Stadt, ist eine ja, Hauptaufgabe. Von daher würde ich an dieser Stelle es nicht outsourcen, wie man so schön sagt, also nicht rausgeben oder einen Eigenbetrieb gründen, sondern dafür haben wir das Amt 23. Ich glaube, hier müsste man oder hier kann man mit eigenen Bordmitteln genauso viel erreichen, ohne dass man jetzt noch ewig diesen Eigenbetrieb gründet.
Also Schulsanierung, Kindergärten ist ja in der Pipeline, könnte man sagen. Was sind denn Dinge, die Sie anders machen würden oder die Sie angehen würden, wenn Sie Oberbürgermeister werden würden?
Also wie gesagt, beim Thema Bildung müssten wir eben halt gucken, dass wir da deutlich stärker voranschreiten. Wir haben bei dem Thema Bildung auch Beispiele aus anderen Städten, wo das Thema auch digitales Klassenzimmer schon deutlich vorangeschritten ist. Da haben wir auch noch jede Menge Nachholbedarf. Also während wir auf dem Schulhof immer noch das Handy oder sagen wir schon digital funktionieren, geht es danach oftmals wieder in die Kreidezeit
zurück. Kann ja Erfurt was machen, das ist ja Ländersache. Also wir sind ja für die Höhlen zuständig, für die Schulen, aber die Ausstattung.
Die Ausstattung der Schulen ist auch
kommunal. Könnte man kommunal was machen.
Ja, ja. Definitiv. Mhm. Definitiv. Also das wäre so das eine. Hauptaufgabe eines Bürgermeisters ist natürlich, ist der Chef der Verwaltung und da müssen wir halt, glaube ich, also das sind so die dicksten Bretter, die wir die wir zu bohren haben. Hier muss aus unserer Sicht viel getan werden. Wir haben 3200 VBE, vollbeschäftigte Einheiten in etwa in Erfurt, allerdings fehlen uns immer noch 400 Stellen. 400 Stellen sind unbesetzt, das heißt knapp 12,5%. Jetzt, wenn ich es ketzerisch mache, sage, dann müsste ich sagen, 88,5% der Erfurter Stadtverwaltungsmitarbeiter müssen die Arbeit von 100 erledigen. Aber was uns eben halt fehlt an der Stelle, und das ist unsere Forderung seit Jahren, ein Personalentwicklungskonzept, wo wir eben halt auch wirklich schauen, wie kann sich die Stadtverwaltung weiterentwickeln, wie kann sich der Zukunft anpassen. Digitalisierung spielt auch da ein riesengroßes Thema. In Erfurt über die E-Akte ist in der Stadt noch niemand wirklich gestolpert. Also da muss viel mehr angepackt werden und ich sehe es für mich eben halt auch mit der Frage verbunden, wann mache ich ein Schiff Sturm- und Winterfest, sagen wir mal in guten Zeiten oder wenn es dann schon wieder stürmisch wird, und wir haben im Moment gute Zeiten und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir auch die Stadtverwaltung zukunftsfest und zukunftsfit aufstellen.
Mhm. Weitere Themen, die Sie angehen würden, wo Sie sagen, das passt mir gar nicht, das muss anders gemacht werden?
Ja, also da bleibe ich mal bei der Verwaltung tatsächlich auch und dem Dienstleistungscharakter der Verwaltung, der mir von vielen Seiten immer wieder gespiegelt wird. Und ich sage es einfach mal so, wie es bei mir ankommt, dass sich die Verwaltung in Teilen verselbstständigt hat, in Teilen abgekoppelt hat vom Bürgermeister, aber eben halt auch in Teilen abgekoppelt gekoppelt hat, vom Bürger oder auch vom Unternehmer. Ich habe als Beispiel ein Gespräch gehabt mit einem Reisebüro, die im August einfach nur einen Antrag gestellt haben für eine Außenbeschilderung. Also einfach nur draußen sollte dran stehen, Reisebüro.
Werbung im Haus.
Werbung sozusagen, genau. Also was ist drin sozusagen. Und da mussten 3 Anträge gestellt werden, wo ich eben halt mir zuallererst mal die Frage stelle, wieso reicht dann nicht ein Antrag? Denn die Stadtverwaltung sollte dann schon wissen, wer noch zu involvieren ist. Und das hat dann von August bis Dezember gedauert, bis dann der letzte Antrag bewilligt wurde. Da müssen wir deutlich mehr Pace auf die Straße bringen. Da müssen wir uns beschleunigen.
Was müssen wir auf die Straße bringen?
Pace, Kraft, nein. Also da müssen wir uns einfach ein bisschen beschleunigen. Da muss der Dienstleistungscharakter der Stadtverwaltung deutlich stärker herausgestellt werden, dass Antragsverfahren deutlich beschleunigt sind.
Über die Themen, die Marco Enke angehen möchte, wenn er Oberbürgermeister der Landeshauptstadt wird. Am 15. April ist Oberbürgermeisterwahl in Erfurt, in der Landeshauptstadt die Oberbürgermeisterin gewählt. Und die große Frage ist, gibt es eine Stichwahl und wie läuft die politische Debatte? Das Spannende, finde ich, ist ja im Vorfeld, dass um die besten Ideen gestritten wird. Es ist natürlich auch um Personen geht, aber auch um eine Idee, wie diese Stadt weiterentwickelt werden kann. Und um die Menschen kennenzulernen, machen wir bei Radio Frei die Kandidatenporträts und den Auftakt macht Marco Enke, der für die FDP in das Rathaus einziehen möchte. Herr Enke, nochmal zur Erinnerung, Leute, die gerade eingeschaltet haben, Sie haben eine Kehlkopfentzündung, sind trotzdem da. Das erklärt so ein bisschen die, warum Sie so eine tiefe Darth Vader Stimme haben. So die klingt normalerweise anders, aber Sie können sich noch ausdrücken und können sprechen. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie in Mühlberg wohnen, in einer schönen Gemeinde, dann wahrscheinlich, wenn Sie OB sind, möglicherweise übersiedeln würden nach Erfurt. Das hat ja Andreas Bausewein auch nicht anders gemacht. Da hätten Sie ja mit ihm gemeinsam. Andreas Bausewein ist nicht unbedingt der Karnevalsfreund, wenn der auf Bildern mit diesem Hut, wie heißt denn diese Narrenkappe? Wie heißen denn diese Kappen?
Ich glaube, Narrenkappen. Nee. Ich muss gestehen, das weiß ich auch nicht. Also
jedenfalls, das ist ein sehr eingefrorenes Lächeln und ich weiß, dass er auf Karneval nicht unbedingt so steht. Sie schon, Sie sind Karnevalsprinz in Mühlberg. Also Sie sind Faschings- oder Karnevalsfreund und auch ein Kunst- und Kulturfreund. Kann man das so sagen?
So kann man das definitiv sagen. Karneval sorgt, glaube ich, tatsächlich auch in dieser kalten, dunklen Jahreszeit dafür, dass die Menschen enger zusammenrutschen und miteinander Spaß haben und hat ja auch aus der Vergangenheit heraus tatsächlich immer auch die Funktion der Politik, so einen kleinen Spiegel vor die Nase zu halten. Das werden wir jetzt auch wieder dann beim nächsten Faschingsumzug in Erfurt sehen.
Da sind Sie dabei?
Sonntag. Da werde ich...
An diesem Sonntag ist Karnevalsumzug. Faschingsumzug oder Karnevalsumzug?
Karnevalsumzug, würde ich sagen.
Okay. Genau. Was macht denn ein Karnevals- oder Faschingsprinz? Was sind die Aufgabe?
Er ist tatsächlich nur präsent. Er hat eine Prinzessin. In Mühlberg ist es tatsächlich so, dass man mit der Prinzessin auch verheiratet sein muss. Also ist es meine Frau.
Das heißt, Ihre Frau ist dann die Prinzessin?
So ist das. Birgit die Zweite und Marco der Erste, die an der Stelle dann als Karnevalsprinzenpaar oder als Prinzenpaar fungieren und damit natürlich durch die 5. Jahreszeit geleiten. Da macht ganz, ganz viel der Verein, der Karnevalsverein, der da im Hintergrund steht. Und das Prinzenpaar hat einfach eine tatsächlich spannende Zeit, lernt viele neue Leute.
Was müssen die dann machen? Die sitzen dann im Präsidium und gucken, wie da die Funkenmariechen rumtanzen und die Beine heben. Und
also so. Da ist viel mit Schauen verbunden, mit Ordensverleihungen, die man dann jemandem oder die man dann verdienten Persönlichkeiten oder eben halt auch engagierten Mitgliedern des Vereins überreicht. Und ansonsten ist man als Prinzenpaar tatsächlich, hat man nicht so viele Aufgaben. Aber wir genießen das auch gerade.
Ja, also Sie sind Karnevalsfreund, aber kein Karnevalsfan, oder wie kann man das sagen?
Ich bin Karnevalsfreund, aber nicht Fan insofern, als dass ich jetzt nicht in einer Karnevalshochburg aufgewachsen bin und sag mal, das mit der Muttermilch aufgesogen hätte. Das definitiv nicht, aber ich finde es eben halt eine schöne Sache, eben halt auch jetzt in dieser Jahreszeit. Kultur ist mir da tatsächlich noch etwas wichtiger. So bin ich eben halt auch seit 2010.
Karneval ist keine Kultur.
Was ist denn das denn? Doch, doch, natürlich ist das Kultur. Ist die Karnevalskultur sozusagen. Nein, ich wollte eigentlich auf meinen Kunst- und Kulturverein in Mühlberg nochmal.
Das ist Ihr Verein, da sind Sie engagiert.
Da und bin ich engagiert.
Was, auch Kino?
Genau, also ich bin tatsächlich auch der Kinoverantwortliche für Sommerkino. Also wer es vielleicht in den letzten Jahren schon miterlebt hat, der weiß, was er bekommt. Und wer nicht, dem sei dann dieses Jahr auch empfohlen. Im Sommer sind es dann an 5 Freitagabenden, wo man zur Mühlburg pilgern kann und dort sich den Sonnenuntergang anschauen kann, wo man gemeinsam picknicken kann oder nochmal schönes Abendbrot essen kann und, sag mal, die Aussicht genießen, um dann eben halt nochmal einen Film zu erleben. Unterm Sternenzelt, also auch da haben wir wirklich regelmäßig volles Haus. Das hat sich über die Jahre entwickelt, das Sommerkino, und ist, glaube ich, zu einer festen Größe geworden, was sehr viel Spaß macht. Das Gleiche gilt für den Adventsmarkt, den wir jetzt auch erst im Dezember hatten. Und so haben wir tatsächlich ja auch auf vielen Dörfern in und um Erfurt eben halt herum auch gerade dieses gesellschaftliche Leben, was ja den Reiz dann ausmacht, auch.
Wenn Sie Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt werden, wird dann Mühlberg eingemeindet?
Die Idee ist gar nicht so schlecht. Mühlberg war seit, glaube ich, 451 Jahren, ich habe es mal durchgezählt, ist es tatsächlich ja Ortsteil der Stadt Erfurt gewesen. Also sogenannte Exklave, also nicht direkt angeschlossener Ortsteil, sondern eben halt mit ein bisschen Land dazwischen. Aber Mühlberg und Erfurt sind miteinander verbunden. Die Mühlburg war die, sagen wir mal, auch eine Festungsburg von Erfurt, um eben halt auch wirklich Kaufleute und Reisende zu schützen, sozusagen. Also ziemlich hoch gelegene Polizeiwache. Also von daher sind die Verbindungen da, und ich sehe es täglich. Ich bin in den letzten 10 Jahren, Erfurt ist mein Lebensmittelpunkt. Wir arbeiten beide in Erfurt, und mein Leben auch abseits der Arbeit findet eben halt auch sehr häufig hier statt. Und es sind von Tür zu Tür 25 Minuten. Das schaffen Sie in Erfurt auch an anderer Stelle nicht viel schneller.
Kultur in Erfurt. Was soll sich da tun? Was ist erhaltenswert für die Kultur? Was verstehen Sie unter Kultur? Also wenn wir das Kapitel Kulturpolitik in Erfurt aufmachen, Kulturförderung, Kulturpolitik, welche Priorität hätte das, wenn Sie Oberbürgermeister wären?
Also es hätte seinen Stellenwert. Jetzt muss ich gestehen, habe ich mich mit dem Thema Kultur noch gar nicht so sehr beschäftigt. Ich bin am 22. hatten wir die Kreismitgliederversammlung, wo ich offiziell gewählt worden bin. Das heißt, wir arbeiten jetzt auch noch. Wir werden auch noch viel mit den Erfurter Bürgerinnen und Bürgern noch sprechen, Gespräche suchen, um zu schauen, wo wir noch Dinge, was wir noch verbessern können. Ich glaube, kulturell ist Erfurt sehr gut aufgestellt. Da habe ich jetzt nichts vor, irgendwie zu beschneiden oder wegzunehmen oder ähnliches. Ich glaube, das Geld wird immer eine Rolle spielen. Und an der Stelle, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns um die Wirtschaft kümmern. Denn je besser es der Wirtschaft geht und je mehr Steuereinnahmen die Stadt hat, desto mehr kann sie natürlich auch für Kultur ausgeben und sich in dem Bereich engagieren.
Wie Sie ja wissen, gibt es ja dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept ISEC, und da ist ja ein Bürgerbeteiligungsverfahren schon am Laufen, und das soll ja auch dazu führen, dass Menschen ihre Meinung sagen, sich einbringen. Wenn Sie jetzt da gefragt werden würden, was würden Sie für eine, ja, das ist ja die Idee einer europäischen, weltgewandten Stadt, in die sich Erfurt entwickeln soll, wo sie ja zum Teil schon Anteile hat, was wären denn Ihre Vorschläge für Erfurt, wenn Sie sich beteiligen würden, müssten an diesem ISEC, an diesem integrierten Stadtentwicklungskonzept, was sind Ihre Ideen für Erfurt, was Sie verändern wollen? Also wir haben über die Schulen, über die Sanierung der Kindergärten gesprochen. Was sind so Ihre weiteren Schwerpunkte, wie sich eine Stadt Erfurt entwickeln könnte und sollte? Also die Verwaltung haben wir auch schon gesprochen. Ja. Wir würden die Verwaltung wieder auf Vordermann bringen, wie Sie sagen.
Ja, sozusagen. Genau. Nein, also die funktioniert ja auch. Ich glaube, wir müssen einfach nur ein paar Stellschrauben drehen, den Dienstleistungscharakter der Stadtverwaltung wieder entdecken und deutlich fördern.
Also Sie haben gesagt, mein Ziel ist es, aus der schönsten Stadt Deutschlands mit einer der besten zu machen. Das ist sozusagen ein Ziel. Das klingt erstmal gut, das ist ein schöner Wahlkampfslogan. Da müssen wir jetzt mal unterfüttern, was das bedeutet. Also eine schöne Stadt, eine der besten. Was ist für Sie die beste Stadt? Was bedeutet das konkret?
Also so breit wie Erfurt ist sozusagen, so breit sind auch die Themenspektren, mit denen man sich an der Stelle dann auch zu beschäftigen hat und beschäftigen muss. Ich habe im Sommer letzten Jahres gab es eine Umfrage sozusagen oder ein Städteranking, wo Erfurt im Niveau-Ranking auf Platz 42 hinter Jena, Dresden, Berlin und Leipzig gekommen ist, sozusagen. Und da läuft schon viel. Also Erfurt hat auch in den letzten Jahren an vielen Stellen eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Wo sie eben halt mehr machen oder wo mehr geschehen muss, ist das Thema Sicherheit. Da haben wir tatsächlich auch derzeit große Diskussionen, die wir auch in den Medien nachverfolgen können, ob es das von der CDU geforderte Alkoholverbot auf dem Anger oder an öffentlichen Plätzen ist, was wir ablehnen, sondern wir sagen einfach, es müsste deutlich mehr Präsenz von Stadtordnungsdienst und Polizei geben. Ich glaube, dann haben die heute auch schon alle Möglichkeiten, um sich mit dem Thema oder um jemanden, der sich daneben benimmt, aus dem Verkehr zu ziehen.
Was heißt denn daneben benehmen? Also Sie haben sich ja klar positioniert, also Videoüberwachung, das kommt für Sie nicht in Frage. Alkoholverbot, also mit Verboten ist nicht getan, aber mit mehr Polizei und eine sogenannte Angerwache haben Sie auch wohl befürwortet. Was heißt denn sich daneben benehmen?
Also daneben benehmen heißt für mich jetzt wirklich im Extremfall, ich mach's mal so, wenn wir in Ruhe einfach tatsächlich zum Feierabend nochmal ein Bier trinken möchten und das vielleicht tatsächlich in der Nähe vom Anger tun möchten oder auf einer Bank dort tun möchten.
Weil wenn wir beide würden uns jetzt mal, kaufen uns ein Sixpack, die trinken nämlich alle auch Bier, oder?
Ich trinke auch Bier, ja.
Und also wir kaufen uns ein kleines Sixpack, setzen uns auf eine Bank und bequatschen die Sendung jetzt mal angenehm und trinken da ein Bierchen. So, das wäre okay.
Das wäre aus meiner Sicht okay. Und ich glaube auch mal.
Oder eine Weinschorle, was weiß ich, oder
eine. Also immer, genau. Nein, also das ist okay. Wenn wir grölend über den Anger laufen, dann gibt es auch heute schon die Möglichkeit.
Also Sie mögen also Fußball nicht, also nicht grölend, klar.
Wenn wir beide nach unserem Bierchen grölend über den Anger laufen, dann muss das, glaube ich, oder vielleicht noch Passanten beschimpfen, bepöbeln oder ähnliches, dann sind das natürlich Dinge, die nicht gehen. Oder eben halt auch die Kriminalität, Kleinkriminalität, die wir dann teilweise auch feststellen auf dem Anger, wenn dann Taschendiebstähle sind oder ähnliches. Das muss natürlich geahndet werden, da muss durchgegriffen werden.
Das heißt, Polizei ja, Angerwache, aber keine Videoüberwachung und kein Alkoholverbot.
Kein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, weil sie da auch tatsächlich sehr schwer die Grenze kriegen. Wir sitzen auf der Bank und neben uns ist das Restaurant, was auch eine Außenbestuhlung hat. Wo zieht man jetzt die Grenze, wer dann wann Alkohol trinken darf oder nicht? Ich glaube mal, da haben wir wieder das Thema Selbstverantwortung, wo ich sage, da können die meisten selbst auf sich aufpassen, dass da auch nichts passiert.
Verkehrsfreundliche, lebenswerte Stadt, wie sollte die aus Ihrer Sicht aussehen? Was wären also die Prioritäten, was Stadtentwicklung betrifft? Oder ist da alles tippitoppi?
Oh nein, dankeschön, dass Sie mir das Stichwort liefern sozusagen. Wir haben jetzt ja gerade auch die Begegnungszone und leider packen wir ja das Thema Parkraumkonzept mit in die Begegnungszone. Ich finde es toll, dass die Innenstadt, die Kernstadt sozusagen autofrei ist. Das soll auch so bleiben. Aber was definitiv für mich wichtig ist, dass wir das Thema Auto und Erfurt neu denken müssen, weil wir einfach an der Stelle für mich erstmal ein klares Bekenntnis zum Auto brauchen. Wir haben jeden Tag 49.000 Einpendler, die nach Erfurt kommen. Wir haben in Erfurt in etwa 112.000 Autos. Viele Erfurterinnen und Erfurter, die ein Auto haben und auch darauf angewiesen sind und jetzt mit dem neuen Parkraumkonzept ja tatsächlich mehr Fragen als Antworten auf den Plan gerufen werden. Deswegen war ich bass erstaunt, dass die Stadtverwaltung jetzt dann 10 Tage oder der Bürgermeister 10 Tage vor Inkrafttreten des Parkraumkonzeptes dann die Notbremse gezogen hat.
Das muss erklären, da sind überall so Parkautomaten und das Parkraum war angekündigt Anfang des Jahres, dass das...
Genau, also wir haben, die Stadt hat für 160.000 Euro in etwa 155 Parkautomaten gekauft, die nicht die nur bargeldfähig sind und die auch nicht wechseln. Also das heißt, sie haben keine Chance, mit ihrem Telefon oder anderweitig mit der Karte zu zahlen. Die Parkfläche wurde damit, sagen wir, auch nochmal deutlich ausgeweitet. Und es sollten insgesamt meines Wissens nach 20 Ordnungskräfte noch zusätzlich eingestellt werden, die dann auch kontrollieren. Und sie haben einfach auch als Erfurter das Problem, dass sie eine sogenannte Brötchentaste an diesen Automaten nicht haben. Also das
Brötchentaste heißt, ist, man nimmt, zieht sich einen Schein, darf dann 20 Minuten kostenfrei parken, muss aber sich trotzdem einen Schein ziehen, nennt sich Brötchentaste. Eine halbe Stunde, in Weimar kennt man das
so. So, und wir haben in Erfurt dann das Problem, dass die Mutter, die wo der Kindergarten vielleicht nicht in der gleichen Parkraumzone liegt, wo sie für sich selbst noch eine Ausnahmegenehmigung für knapp 35 Euro gekauft hat, wenn der Kindergarten also nicht in der gleichen Parkraumzone liegt, dann muss die Mutter morgens, wenn sie das Kind abliefert, 25 Cent passend in bar in den Automaten schmeißen und abends das Gleiche dann nochmal, also 50 Cent am Tag, oder man riskiert halt das Knöllchen, um sein Kind in die Kita zu bringen oder wieder abzuholen. Das sind Dinge, die nicht funktionieren, die auch nicht zeitgemäß sind. Und hier müssen wir, glaube ich, wirklich uns über das Thema Parkraum oder mit dem Thema Parkraum beschäftigen. Die alte Regelung sozusagen, es hieß eigentlich ursprünglich, dass dieses Parkraumkonzept erst dann zum Tragen kommt, wenn 4 Parkhäuser in Erfurt existent sind zusätzlich. Davon gibt es nur 1.
Aber es wird doch gebaut, oder?
Es am anderen so wird lange gebaut und hinten. Solange nur dieses eine ist, sind es halt noch keine 4, und deswegen unsere Forderung, das Thema neu zu überdenken, auch weil wir eben halt Erfurt als, und gestern ja dann nochmal attestiert, attraktivste Innenstadt weiterhin attraktiv halten müssen und wollen. Und dafür brauchen wir eben halt auch die Möglichkeit, in der Nähe der Innenstadt auch, sagen wir mal, vernünftig parken zu können, einen Parkplatz zu haben. Aber nicht nur für Auswärtige, sondern eben halt auch für die Erfurter selber. Da stellen wir ja fest, dass das Parken bis heute ein riesengroßes Problem ist. Und das heißt, da müssen wir einfach überlegen, wie wir neue Parkräume erschließen können. Ich glaube auch, dass das Auto in den nächsten 10 oder 15 Jahren oder auch 20 Jahren noch nicht wegzudenken ist.
Also klares Bekenntnis zum Auto, wie die sagen, und die Möglichkeit auch in der Innenstadt und um Erfurt zu parken. Das Wohnen, damit sind wir eingestiegen, dass Sie ja nicht freiwillig nach Mühlberg gezogen sind, sondern dass Sie damals vor zehn Jahren keine richtige, adäquate Wohnung gefunden haben. Das Thema bezahlbarer Wohnraum in Erfurt, das Schöne ist auch gleichzeitig das Problem, dass nämlich viele Leute hierher ziehen und wir Wohnungsknappheit haben, die Mieten steigen. Kann Politik, muss Politik da was tun und zumindest dafür sorgen, dass Wohnraum entsteht, sozialer Wohnraum? Wie würden Sie als Oberbürgermeister das Thema bezahlbarer Wohnraum in Erfurt anpacken?
Da würde ich tatsächlich gar nicht so viel anders machen, als es bisher schon ist. Also Erfurt ist an der Stelle eine wirklich wachsende Stadt. Wir sind jetzt bei knapp 213.000 Einwohnern. Das hätte mal vor Jahren niemand gedacht. Ganz im Gegenteil, man hat ja damals sogar noch Wohnraum abgerissen. Und wir werden weiter wachsen. Das sorgt natürlich, ja, in Anführungsstrichen schon fast für Luxusprobleme, die diese Stadt hat. Ich glaube, hier wird fleißig gebaut. Der Stadtrat hat letzte Woche erst wieder 500 Wohnungen, sagen wir mal, sozusagen durchgewunken, die neu gebaut werden können. Ich glaube, was man hier tun kann, ist, dass man das Thema beschleunigt, also tatsächlich Bauverfahren, Genehmigungsverfahren beschleunigt, um sagen wir mal, schnell Wohnraum schaffen zu können.
Also Wohnraum, das ist ja eine der wichtigen Prioritäten, dass Menschen hier wohnen, hier gern wohnen. Es gibt ja oft den Streit zwischen den Leuten, die sagen, wir machen die Stadt attraktiv, damit viele Leute herkommen als Touristen. Und das ist alles so hübsch. Und dann sagen die Touristen sind das eine, aber was ist mit den Menschen, die hier leben? Das ist ja immer so ein Aushandlungsprozess als attraktive Stadt. Und da wird oft von Image gesprochen. Ist es nicht wichtig, Politik für die Menschen zu machen, die hier leben und nicht nur für die oder nicht ausschließlich für die Touristen? Oftmals habe ich das Gefühl, dass bei Tourismusförderung daran gedacht wird, wie hübsch die Innenstadt ist.
Gebe ich Ihnen recht. Also ich glaube, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Also wir leben natürlich alle gerne in dieser Stadt und Erfurt ist die schönste Stadt. Jedenfalls subjektiv mal auch für mich, ja, so dass ich natürlich auch stolz bin über jeden und natürlich auch die Werbetrommel schlage für jeden, der nach Erfurt kommt, sich Erfurt anschaut und vielleicht auch den einen oder anderen Euro hier lässt, ob es dann in der Übernachtung ist oder eben halt im Einzelhandel oder in den Geschäften. Für die Leute müssen wir ein Angebot bieten, aber natürlich ganz, ganz wichtig sind die Erfurter selber, ist natürlich das Leben als Erfurter in Erfurt sozusagen und sind die Angebote an der Stelle. Da ist glaube ich, schon wie auch in der Vergangenheit eine Menge Gutes passiert. Das Thema Wohnen, ich glaube, da wollten Sie jetzt noch mal so ein bisschen hin auf Wohnraumentwicklung. Ja, wir haben jetzt einen Durchschnittsmietpreis wohl von 8,50 Euro. Sie können noch Wohnungen so um die 3,50 Euro. Aber eben halt, es geht auch nach deutlich nach oben in den Mietpreisen. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Problem, was eine Stadt selber, was ein Bürgermeister selber so sehr nicht lösen kann. Aber ich glaube, im Thema sozialen Wohnungsbau passiert schon eine Menge und auch viele Erfurter Wohnungen, ich glaube auch um die 100.000 Wohnungen in etwa sind im städtischen Besitz der KOWO etc. Also ich glaube, hier wird schon viel getan.
Henke, Sie haben es geschafft, ohne dass Sie die Stimme verlieren. Wir sind fast durch und wir starten die Schlussrunde mit der Frage, was zeichnet Sie aus? Was prädestiniert Sie dazu, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zu werden? Warum gerade Sie? Sie haben jetzt viele Positionen genannt, wo man könnte man, da würden mir auch andere Kandidaten einfallen, die das unterschreiben würden, von ihren Positionen Erfurt weiterzuentwickeln. Warum gerade Sie als Person? Warum soll gerade Marco Enke auf diesem schön geschnitzten Stuhl sitzen und mehrere Jahre Oberbürgermeister sein? Was zeichnet Sie aus? Was qualifiziert Sie?
Ich glaube mal, mein größter Vorteil oder meine beiden größten Vorteile sind, dass ich zum einen an der Stelle sehr unbefangen bin. Das heißt, ich habe bisher in der Erfurter Stadtpolitik, Kommunalpolitik keine große Rolle gespielt. Das heißt aber auch, dass es, sagen wir mal, keinen verbrannten Boden gibt. Kommunalpolitik ist immer sehr stark von Beziehungen abhängig. Und ich bin jemand, der Menschen mag, der sehr beziehungsfähig ist, der sehr teamorientiert ist und von daher, glaube ich, auch sehr ausgleichend unterwegs ist. Und ich glaube, das brauchen Sie als Oberbürgermeister, dass Sie zwischen den unterschiedlichen Interessenten und Interessengruppen eben halt ausgleichen können. Ich habe 20 Jahre Verwaltungserfahrung, über 15 Jahre Führungserfahrung in der Verwaltung, weiß also, wie Verwaltung tickt und suche an der Stelle eben halt das Miteinander und nicht die Konfrontation.
Das zeichnet Sie aus und würden Sie sagen, die Leute müssen Sie mögen oder würden Sie sich auch mal anlegen, auch mal streiten, auch mal Positionen vertreten, die nicht unbedingt konsensfähig sind?
Also Politik muss nicht immer nur populär sein, das wäre auch, glaube ich, schlimm, sondern ich glaube, man braucht einfach eine Richtung, in die man will und in die wir Erfurt entwickeln wollen. Und wenn es sich dann lohnt, dafür zu streiten, dann streiten wir auch. Das gehört natürlich zur Politik dazu.
Sagt Marco Enke, er will Oberbürgermeister werden, er bewirbt sich und am 15. April können Sie entscheiden, wer das Rennen macht um den Oberbürgermeisterstuhl, um diesen Posten, um dieses Amt, um diesen Job. Herr Enke, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen gute Besserung.
Dankeschön, vielen, vielen Dank, Herr Rose.
Tschüss.